Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Christiane von Hardenberg ist Finanzexpertin, Journalistin und Autorin und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schiebe das Thema finanzielle Vorsorge gern nach hinten. Von Zeit zu Zeit klopft es an, aber das überhöre ich gerne. Christiane hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Klopfen hörbarer zu machen und ihm einen freundlichen und leichten Unterton zu geben. Sie gründet gerade eine Akademie, um niedrigschwellig jedem ihr Wissen über das Thema Finanzen weiterzugeben. Darauf freue ich mich und bin ganz bestimmt dabei. Ich habe vor der Aufnahme nach euren Themen gefragt und Christiane beantwortet einige davon im Podcast. Vermögensaufbau bei durchschnittlichem Einkommen und Altersarmut sind zwei davon. Mit der Angstmacherei vor der Altersarmut, gerade bei Frauen, möchte Christiane aber aufräumen und fordert neue Ziele. Wie wäre es, wenn wir einfach altersreich werden? Diese und andere frische Ideen hört ihr jetzt im Gespräch mit Christiane von Hardenberg. Richtig schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch so sehr, hier zu sein. Ich folge deinem Podcast ja schon länger und es hat mir auch geholfen, 50 zu werden.
Okay, sehr schön. Das freut mich sehr. Vielleicht kannst du mal ein bisschen teilen, was du so mitnehmen konntest und für dich umsetzen konntest. Für mich natürlich auch super spannend.
Also ich muss vorweg sagen, dass 50 werden für mich nicht so ein großes Thema war und ich habe mich eher gefragt, vielleicht ist was falsch, weil es kein Thema für mich ist. Und ich fand es irgendwie wahnsinnig schön, so zu erfahren, dass das jeder anders erlebt und dass das auch völlig okay ist. Und ja, für mich war es nicht so ein großes Thema und das ist auch in Ordnung. Und dann habe ich natürlich auch inhaltlich ein paar Dinge mitgenommen. Zum Beispiel war mir nicht bewusst, ich hatte wirklich in den letzten 2 Jahren auch so eine taube Schulter. Und ich bin nie drauf gekommen, dass das irgendwas Hormonelles sein könnte. Und das hatte ich in einer deiner Folgen aufgeschnappt und habe jetzt tatsächlich auch angefangen, also ich lebe ohnehin mittlerweile sehr gesund, an Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, eben auch Biohormone und Übungen für meine Schulter zu machen. Und ja, das und immer wieder so Inspirationen.
Ja, super. Ich finde, es sind ja auch so die kleinen Anstöße und man braucht auch immer wieder diese Reminder und Wiederholungen, um diese Routinen dann auch für sich etablieren zu können. Ne? Deswegen, wenn du sagst, so ich lebe mittlerweile auch gesund, ich finde, man weiß ja ganz viel, aber man braucht einfach echt die Zeit zum Integrieren. Ne?
Auf jeden Fall. Also da hatten wir im letzten Jahr ein großes Glück, weil wir als Familie ein Sabbatical in Kalifornien gemacht haben und da hatte ich dann wirklich sehr viel Zeit, diese ganzen Routinen zu integrieren und auch so neue Gewohnheiten aufzubauen und das hat mir total geholfen. Abgesehen davon ist ja in Kalifornien, die leben ja so wahnsinnig gesund, da hat man ja auch gar keine andere Wahl und ja, aber es hat mir total geholfen.
Wie kam es dazu, dass ihr das gemacht habt, auch so um deinen 50. Geburtstag rum? War das eine Zufälligkeit mit dieser Zahl oder geplant?
Ich glaube, es war eher wahrscheinlich beides, aber Ursprung war Corona-Depression. Wir saßen so den zweiten Winter, wir haben ja 4 Söhne, die wir natürlich lieben und wir kommen als Familie auch wirklich sehr gut zu 6 aus, aber 2 Winter war dann doch sehr lang und irgendwie hatten wir auch alle so das Gefühl, wenn jemand einen Satz anfängt, wissen wir auch alle schon, wie er endet. Und wir müssen jetzt irgendwie mal uns was Neues überlegen. Und dann saßen wir tatsächlich so beim Abendbrottisch und haben überlegt, okay, was würden wir jetzt machen, wenn wir alles machen könnten? Und mein Mann wollte unbedingt um die Welt segeln und ich wollte unbedingt an einem Ort leben. Das war auch mit den Kindern, also das waren auch die Impulse der Kinder, wo man gut surfen kann, wo man Kultur hat, wo die Sonne scheint. Und am Ende des Abends hatten wir dann die Weltumsegelung auf dem Zettel. Sydney, Hongkong, weil wir schon mal in Asien gelebt haben und L.A. Und irgendwie hat uns das dann so sehr viel gute Laune gemacht, der Gedanke daran. Und dann hat sich das wirklich so verfestigt. Und wir wären auch fast um die Welt gesegelt, aber da haben mein Sohn und ich dann, mein ältester Sohn und ich dann gesagt, also wir haben jetzt ja schon sehr viel Zeit zu sechs verbracht, ob das jetzt so die beste Idee ist. Und dann haben wir jeden Plan abgeschossen. Und ich glaube schon, es war auch so ein bisschen, also da war ich 48, mein Mann 47 und mein Mann hatte damals seit 13 Jahren denselben Job gemacht, der auch sehr arbeitsintensiv war und er hatte auch so ein bisschen Lust auf Veränderung und ich dachte auch, wenn man jetzt das Leben nochmal in eine andere Richtung schubsen will, dann lieber früher als später.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja.
Und wie war das dann, diese Auszeit wirklich zu machen? Viele träumen ja davon, wenige machen es wirklich.
Schon herausfordernd, aber absolut lohnenswert. Und wir sind alle gestärkt und mit neuen Ideen zurückgekommen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir sind, also vor allem die Kinder, wären jeden Morgen gut gelaunt aufgestanden und hätten mich umarmt und danke, liebe Mami, gesagt, dann wäre das gelogen. Also gerade so mit Teenagern ist es schon auch eine Herausforderung, weil die ja nicht mehr so auf uns fixiert sind, sondern ihre Freunde vermissen. Und da gab es auch Tage, wo sie auch nicht so gut auf mich zu sprechen waren. Mhm. Aber unter dem Strich hat es uns alle total gestärkt. Also auch die Kinder sind gestärkt zurückgekommen, weil diese Erfahrung, dass auch mal was nicht so gut läuft, wobei es generell gut gelaufen ist, aber es war schwerer als zu Hause, das kann man schon sagen. Also in der Schule, alles andere war sehr viel schöner. Mhm. Und zu wissen, dass man das schaffen kann, das stärkt sie ja auch. Und das merke ich, dass sie das mitgenommen haben. Und dann haben sie natürlich ihr Englisch verbessert. Wir haben schöne Reisen gemacht. Sie haben die Welt nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Sie konnten sehr viel surfen gehen, was bei vier Jungs auch natürlich ganz toll ist. Ja, so hat jeder was mitgenommen. Und ich hätte in der Zeit halt mein Buch geschrieben und mich diesem Thema Gesundheit. Und ich glaube, das hatte schon was mit der 50 zu tun, weil meine Mutter ist mit 56 Krebs erkrankt und dann mit 62 gestorben. Und dann hat man, also ich habe irgendwie so eine andere innere Uhr. Und ich weiß schon, dass das ein Glück ist, gesund zu sein. Und man kann ja sehr viel tun. Und das war dann ein großes Glück und ein großes Geschenk, dass ich in diesem halben Jahr eben dadurch, dass ich keinen Alltag hatte wie hier und viel mehr Freiräume, dass ich mich darauf fokussieren konnte. Und wenn man dann mal diese ganzen Habits hat, diese ganzen Gewohnheiten, dann ist es ja einfach, die aufrechtzuerhalten. Das Schwierige ist ja, eine Gewohnheit daraus zu machen.
Und was machst du alles?
Also ich mache tatsächlich Kraftsport, Ausdauer, also Laufen, Joggen und dann Yoga. Und dann ernähre ich mich mittlerweile sehr gesund. Also ich habe mich schon immer gut ernährt, aber jetzt achte ich noch mal mehr drauf. Ich mache Interimsfasten.
Intervallfasten?
Intervallfasten, ja. Genau. Das habe ich auch schon früher gemacht. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber ich feiere auch gerne. Also dann feiere ich auch mit Alkohol, aber nicht so dieses jetzt mal jeden Abend ein Glas Wein oder so, das nicht. Ich glaube, das sind so die großen Dinge und ich versuche so mehr auf meinen Schlaf zu achten. Das gelingt mir noch so mittel.
Okay. Ja, das ist natürlich auch echt ein Riesenthema fürs gesunde Älterwerden, ne? Das Schlafen.
Ja.
Ja. Was versuchst du da gerade?
Früher ins Bett zu gehen, weil ich so die letzte Dreiviertelstunde immer so vor mich hintrödel, weil ich so müde bin. Und eigentlich wäre es viel besser, dann schon schlafen zu gehen und sich zu erholen, als noch so vor sich hin zu puzzeln oder die letzte Stunde. Und dann habe ich, wie viele Frauen in dem Alter auch, immer wieder Phasen, wo ich einfach schlecht schlafe. Ich nehme Magnesium und eben auch Hormone, aber ich habe es trotzdem immer wieder mal. Also heute war ich auch schon um 3.30 Uhr wach.
Oh, und du bist nicht wieder eingeschlafen?
Doch, aber so eine halbe Stunde, bevor der Wecker klingelte.
Oh, ja, super.
Aber mittlerweile weiß ich, diese Tage kommen und gehen. Und was ein Unterschied ist, früher, also mit 40, wenn ich so eine Nacht hatte, dann war ich am nächsten Tag so gerädert. Und jetzt ist es so, dass ich den Tag danach eigentlich trotzdem ganz normal funktioniere. Es ist halt nur nicht besonders gut, so wenig zu schlafen. Aber ich habe nicht mehr so diese Angst, die ich früher hatte. Ich schaffe mein Pensum am nächsten Tag nicht.
Ja, klar.
Ich weiß, dass ich jetzt heute zu dir zu diesem Podcast kommen kann und trotzdem wach bin. Aber ja, also das nervt. Das nervt total.
Und woran liegt das, dass deine Einstellung jetzt anders ist? Einfach auch an dem Workload und dass die Kinder kleiner waren und du mehr leisten musstest? Oder bist du aus irgendeinem anderen Grund entspannter geworden, was den nächsten Tag angeht?
Ja, wahrscheinlich ist die Workload eine andere. Ich würde nicht sagen, dass sie weniger geworden ist, aber man hat nicht mehr diese körperlichen Herausforderungen, die man mit 3 bzw. 4 kleinen Kindern hatte. Also vielleicht, und ich weiß es auch nicht, vielleicht bringt das Alter dann auch mit sich, dass man manche Dinge, dass man a, gelassener ist und manche Dinge dann auch effizienter erledigen kann. Also wahrscheinlich wäre ich vor 5 Jahren, hätte ich eine schlaflose Nacht vor so einem Podcast gehabt. Mhm. Jetzt weiß ich, ich habe da so eine Routine, ja. Es macht mir Spaß. Mhm. Also vielleicht liegt es auch daran. Mhm. Also auf jeden Fall hat mir das sehr viel geholfen, mit dieser Schlaflosigkeit umzugehen, als ich irgendwann kapiert habe, es macht am nächsten Tag einen großen Unterschied. Mhm. Und nach 2, 3 Tagen bin ich dann auch wirklich abends müde und dann kann ich auch schön 10, 12 Stunden schlafen, worauf ich mich dann auch wirklich freue.
Ach, das ist auch etwas Herrliches.
Ja.
Sehr schön. Du hast gerade gesagt, dass jeder mit einer neuen Perspektive wiedergekommen ist. Mhm. Wie hat sich denn deine verändert?
Also einmal diesen Gesundheitsaspekt, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und ich glaube dann schon auch nochmal dieses Unternehmerische. Also das mag ich ohnehin sehr, sehr gerne. So dieses, es sind immer so Floskeln, aber irgendwie finde ich, ist schon was dran. Also es gibt keine Probleme, sondern es gibt Herausforderungen. Es ist schon auch so ein bisschen meine Haltung. Und das wird in Amerika natürlich total gelebt. Das kann einem manchmal auch schon ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es an sich erstmal eine super Haltung, zu sagen, wir packen es an und wir versuchen, das Beste draus zu machen. Das hat sich nochmal verstärkt und ich will ja jetzt ich bin gerade dabei, eine Academy aufzubauen, um eben dieses Finanzthema auch voranzutreiben und das auch nochmal auf einem anderen Level mit Frauen zu teilen. Und ich glaube, das hat mir schon da auch nochmal so einen Schubs gegeben, dass so dieses, warum eigentlich nicht? Also was hält mich davon ab? Ich bin ja schon lange selbstständig und unternehmerisch tätig, aber jetzt das nochmal auf eine andere Ebene zu heben.
Mhm. Erzähl doch mal von der Academy, dann gehen wir jetzt mal direkt zu den Finanzen über, was ja deine Kernkompetenz ist. Vielleicht kannst du erklären, was da passiert.
Also mir ist es ganz wichtig, Frauen schon möglichst früh zu ermuntern, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, weil also dieser Satz, Geld ist mir nicht wichtig, finde ich, ist einfach Quatsch. Geld ist mir wichtig, aber natürlich sind mir andere Dinge wie meine Familie, meine Gesundheit, meine Freunde wichtiger. Aber Geld gehört halt zum Leben dazu, wie das Seepferdchen oder Zähneputzen. Und ich finde, das ist so eine Basis-Skill, so eine Basisfähigkeit, die jeder mitbekommen sollte. Auch meine Jungs. Ich spreche jetzt als Person eher Frauen an, aber an sich finde ich, sollte jeder junge Mensch schon möglichst früh damit gut umgehen zu können, damit es irgendwie kein Thema im Leben wird, damit das halt beiläufig ist. Und dann ist es so, dass dieses Thema Geld sich aber im Laufe des Lebens auch verändert. Also natürlich ist es A, was anderes, ob du mit 20, 25 anfängst zu investieren. Ich sage ungern sparen, lieber investieren. Oder erst mit 50. Es ist natürlich auch mit 25 bist du wahrscheinlich Single oder hast eine Freundin, aber noch keine Kinder und hast natürlich sonst noch relativ wenig Verpflichtungen. Aber mit 30, wenn du einen Partner hast, ein Kind hast, dann sollte man vielleicht schon mal über einen Ehevertrag nachdenken. Oder mit 50 muss man vielleicht auch schon mal übers Erben, also sollte man auch schon früher übers Erben nachdenken. Und das sind so viele Themen, die sich weiterentwickeln. Also es gibt ja einige Angebote an so Finanzkursen, aber ich glaube, was mir sehr wichtig ist, dass es so ein holistischer oder so ganzheitlicher Ansatz ist, der quasi dich über dein ganzes Leben begleitet, weil es gibt halt verschiedene Phasen im Leben und ich hätte mir gewünscht, ich hätte mit 20 schon mal gewusst, dass es diese Phasen gibt und wann man gut sparen oder investieren kann und wann es auch Phasen gibt, wo man das nicht so gut kann, eben kurz nach der Familiengründung mit 3 kleinen Kindern. Und dass man sich halt so einen Finanzplan für sein Leben erarbeitet. Und mir ist es aber auch ganz wichtig, dass man zumindest die Skill hat, die Fähigkeiten hat, informierte Entscheidungen zu treffen. Weil vielen geht es ja so, sie gehen dann irgendwo hin und haben eigentlich keine Ahnung und sind total unsicher. Und ich glaube jetzt nicht, dass man alles selber machen muss. Also wenn man Immobilien hat, kann man auch eine Hausverwaltung haben oder man kann auch einen Robo-Advisor nehmen, um sein Portfolio automatisch managen zu lassen. Aber wichtig ist, dass du verstehst, was du tust. Mhm. Das ist so der grobe Gedanke und dann wird es auch individuelle Lösungen geben, also so 1-zu-1-Gespräche. Und ich versuche auch so Tools zu bauen, oder ich überlege ich mir gerade so Tools zu bauen, weil wichtig ist bei diesem Finanzthema auch, dass man dranbleibt, wie auch bei Gesundheit. Also du musst jetzt nicht jeden Tag in dein Konto gucken, aber so einmal im Monat oder Vermögensaufstellung sollte man vielleicht auch alle 3-6 Monate mal wieder machen. Dass das einfach automatisiert wird und das Ganze möchte ich am liebsten so machen, dass es auch Spaß macht.
Mhm. Ja, das wäre gut, weil ich glaube, das ist ja so eine große Hürde. Mhm. Ich finde, Finanzen sind ja so ein Angstthema und ein Thema, was man thematisierst du in deinem Buch auch, mach mehr aus deinem Geld, was man immer wieder aufschiebt. Und auf einmal ist es Jahre später, man sagt, ach, ich wollte doch. Warum? Ja. Was ist es, was die Menschen so blockiert?
Das ist mir auch bewusst, dass das auch ein großes Problem ist, nicht nur das Wissen, sondern auch ins Handeln zu kommen. Mhm. Und deswegen ist mir auch wichtig bei der Academy, dass wir im Handeln bleiben und quasi die Hausaufgaben gemeinsam machen. Ich glaube, was die Leute davon abhält, ist das Unwissen und dass man so denkt, es ist ein Riesenberg. Und tatsächlich würde ich dazu raten, musst ja nicht alle Probleme auf einmal lösen, sondern wirklich klein anfangen. So wie beim Joggen, da fängst du ja auch nicht gleich mit 10 Kilometer an, sondern vielleicht erstmal mit 2, 3 und diese kleinen Schritte zu gehen. Und ich glaube, was uns Frauen vor allem zurückhält, ist, dass wir oft das Gefühl haben oder den Anspruch haben, die Dinge 100% zu verstehen und 100% perfekt zu machen. Und da stehen wir uns leider oft so ein bisschen selbst im Weg. Und also bei Finanzen sollte man schon sehr gut verstehen, was man tut. Aber ich glaube, mit 90% kommt man auch schon sehr weit. Mhm. Also und vor allem neigen wir so oft dazu, dass wir dann denken, jetzt müssen wir noch was dazu lesen oder noch was dazu lernen und so einen ETF-Plan einzurichten. Also da ist dann, so viel gibt's da jetzt auch nicht zu lernen. Mhm. So, dass man jetzt einfach ein bisschen versucht, runterzubrechen und einfacher anzugehen in kleine Häppchen.
Mhm. Welche Bedeutung hat Geld denn für dich persönlich?
Also für mich ist es ein wahnsinniges Freiheitsgefühl. Natürlich habe auch ich nicht unendliche Ressourcen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich ein selbstbestimmtes Leben leben kann. Auch, also es war bei uns ja auch so, dass mein Mann hatte einen Job, der auch mehr als 40 Stunden war, also eher 50 plus. Und ich habe immer gearbeitet und wir haben ja trotzdem noch 4 Kinder und ich konnte meine eigenen Entscheidungen treffen. Natürlich könnte ich das Leben, das ich heute lebe, nicht alleine finanzieren, aber ich wüsste auch immer, wenn jetzt meinem Mann was passieren würde, könnte ich doch noch ein gutes Leben leben. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Also es kommt vielleicht auch daher eben, dass meine Eltern so früh gestorben sind, dass das immer so ein reales Szenario war. Das Leben kann auch anders laufen. Das war mir immer wahnsinnig wichtig, dass ich ich unabhängig bin, meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nur in 5-Sterne-Hotels Urlaub machen möchte. Im Gegenteil, ich hasse das eigentlich. Also es geht mir mehr um diese Freiheit zu haben.
Mhm. Wann hast du denn angefangen, dich mit Geld zu beschäftigen?
Ja, schon wahnsinnig früh. Also was mir auch in die Hände spielt, ist, dass ich da irgendwie ganz gut mit zahlen kann und es mich auch immer ein bisschen interessiert habe. Ich komme aber auch aus einem Unternehmerhaushalt und dann wird natürlich mehr über Geld gesprochen. Aber ich glaube, mein Konfirmationsgeld mit 14 in Bundesanleihen damals investiert.
Ah, okay.
Und ich glaube, das war natürlich, das ist ja das Tragische an diesem Geldthema, weswegen es mir auch wichtig ist, das zu demokratisieren, dass man natürlich vor allem dadurch geprägt ist, was man zu Hause erlebt. Und bei uns war schon immer so dieser Satz, das Geld muss für uns arbeiten, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, aber natürlich prägt einen das.
Mhm. Ja, natürlich. Ich bin zum Beispiel ganz anders aufgewachsen. Also meiner Familie ging es gut, aber es war, also meine Mutter zum Beispiel, die haben immer das ganze Geld von der Bank abgeholt, was sie verdient haben und haben das in Umschläge gepackt. Haushaltsgeld, Essen gehen, Geschenke. Für alle möglichen Ausgaben gab es irgendwie Umschläge.
Und Budgets.
Budgets.
Ja, eigentlich ganz clever.
Genau, aber darüber hinaus gab es keine Pläne.
Ja.
Ja, also wir wohnen, oder meine Eltern wohnen im Eigenheim, also das gibt es schon.
Ja.
Als Invest sozusagen, in Anführungsstrichen, aber das war es. Also mit mehr bin ich nie in Berührung gekommen, außer dass halt das zusammen, ordne das, bring da eine Struktur rein und...
Das ist ja schon sehr viel, da hast du wahrscheinlich schon sehr viel mehr mitbekommen als viele. Und das ist ja eine super Voraussetzung, um anfangen zu investieren und ein Vermögen aufzubauen, weil dann könnte man ja noch einen Umschlag zuerst notcrashen und dann Investments machen.
Mhm.
Also da hast du, glaube ich, schon vielen sehr viel voraus, dass man so Töpfe hat, oder Umschläge oder wie man es auch immer nennen will. Und wichtig ist halt, dass man auch einen fürs Investieren hat. Mhm. Und am besten finde ich, das versuche ich meinen Kindern gerade immer wieder zu sagen, dass man halt das Geld am Monatsanfang fürs Investieren zur Seite legt, weil am Ende, also das Geld, das man hat, das gibt man meistens aus.
Ja.
Und es macht ja auch keinen Spaß, den ganzen Monat darüber nachzudenken, kann ich mir das jetzt noch kaufen oder nicht? Aber wenn es am Anfang gleich weg ist, dann ist es halt weg und meistens kommt man dann auch so hin.
Mhm. Was sind denn die häufigsten negativen Glaubenssätze, gerade von Frauen in Bezug auf Geld, die dir so begegnen?
Naja, dieses Geld ist mir nicht wichtig.
Mhm.
Ich glaube, jetzt in der jüngeren Generation glücklicherweise schon nicht mehr so verbreitet, aber ich hatte so das Gefühl, in meiner Generation und in der darüber sowieso ist das fast so eine Auszeichnung, die man vor sich herträgt, wenn man sagt, Geld ist mir nicht wichtig. Und ich denke mir mal so, Bullshit, natürlich ist mir Geld wichtig. Ich kann so nicht leben, wenn es mir nicht wichtig ist. Und trotzdem, wie gesagt, sind mir andere Dinge wichtiger. Also das ist so dieser, es ist doch keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also das ist so ein Glaubenssatz, den ich sehr oft höre. Dann gestern habe ich nochmal so einen Satz gehört, es geht auch oft in die Richtung, ich hasse Geld, aber ich hätte es gern. Also so diese ambivalente Einstellung. Also ich finde, das muss man so ein bisschen entmystifizieren. Also wie gesagt, Seepferdchen macht man auch, ob es Spaß macht oder nicht. Es gehört halt dazu.
Naja, auf jeden Fall. Hat sich dein Verhältnis zu Geld verändert im Laufe deines Lebens? Also du hast ja schon angesprochen, dass es natürlich auch eine andere Rolle spielt in Familienverhältnissen, aber jetzt auch so in Bezug auf dein eigenes Älterwerden, vielleicht auch rund um die 50, hast du da nochmal neue Gedanken bekommen?
Ja, super. Die Frage hatte ich mir so noch nicht gestellt, aber jetzt, wo du sie stellst, kommt mir gleich in den Sinn. Also es hat sich, glaube ich, zweimal im Großen und Ganzen geändert. Also einmal war es ja so, dass meine Eltern sehr früh gestorben sind und mit 28 hatte ich keine Eltern mehr und ich habe auch keine Geschwister und war sehr auf mich gestellt. Und da war Geld wirklich für mich so ein Sicherheitsding. Und das war mir auch über, also ich glaube, bis mein dritter Sohn geboren wurde, auch wirklich ein großes Thema. Also nicht nur die 3 Monatsgroschen, die man immer sagt, den Notgroschen, sondern ich habe ja dann auch schon früh angefangen, in Immobilien zu investieren, weil ich immer so im Hinterkopf dieses Szenario hatte, es kann auch alles ganz anders kommen und ich brauche dann eine andere Einkommensquelle und dann nützen mir die 100 Euro aus meinem Sparplan auch nichts. So, also da hatte ich schon, das war schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen angstgetrieben, aber schon so sicher, also sicherheitsgetrieben und mehr als die meisten Menschen in dem Alter haben. Als ich dann das Gefühl hatte, okay, das läuft, natürlich würde ich jetzt anders leben, wenn was passieren würde, aber ich könnte immer noch ein schönes Leben haben. So, als ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt so mehr oder weniger in trockenen Tüchern, dann war es eigentlich so neutral. Und jetzt merke ich so langsam, ja, was ich glaube, was sich viele so um die 50 nochmal stellen, was kann man jetzt eigentlich damit auch Gutes machen? Also ohne, dass ich jetzt mich so als die große Philanthropin hinstellen möchte. Aber natürlich denke ich mir so, okay, ich habe viel Glück im Leben gehabt und vieles ist gut gelaufen. Und wie kann ich das jetzt auch gut einsetzen, weitergeben?
Und hast du da konkrete Pläne oder tust du schon was Konkretes?
Wie gesagt, es ist mir jetzt fern, mich hier als die große Philanthropin darzustellen. Wir haben verschiedene Pläne. Also wir haben schon relativ lange ein Projekt, das wir in Afrika unterstützen und das wir jetzt auch noch mal mehr unterstützen, wo ich auch fest von überzeugt bin, weil das ist, da gibt man Familien ein monatliches Grundeinkommen von, also pro Familie rund $500. Und die können selbst entscheiden, was sie damit machen. Und ich glaube, das ist der beste Weg, um Menschen aus der Armut zu holen, weil, also ich glaube einfach an die Tatkraft des Menschen und des Guten. Und für manche ist es die Kuh, die sie brauchen. Und für andere ist es die Wurmkur, die sie für ihre Kinder brauchen, damit die zur Schule gehen können. Und also das ist so ein Aspekt. Und dann habe ich ja auch Immobilien und da habe ich auch mir die Freiheit genommen, die öfter an junge Künstler zu vermieten, die vielleicht jetzt in Berlin-Mitte, gibt es jetzt auch nicht mehr so viele tolle Orte, die Möglichkeit nutzen können, um dort zu arbeiten und auch Ausstellungen zu machen. Das liegt jetzt in diesem Jahr so ein bisschen auf Eis, weil ich eben die Academy mache, aber ich mache es trotzdem noch weiter. So. Und das ist so ein Punkt, aber das ist alles noch nicht, das sind so Versuchsfelder. Und wo ich schon denke, ja, wie kann man das noch weitermachen? Und dann ist es mir auch ein Anliegen, eben über dieses Thema zu sprechen und das in die Welt zu tragen und möglichst viele Frauen und auch Männer, wenn sie wollen, zu ermutigen, sich um dieses Thema zu kümmern.
Mhm. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Dr. Kade Healthcare und die neue Kade Hydro Befeuchtungscreme. Diese Creme wurde speziell für die Befeuchtung und Rückfettung des Intimbereichs entwickelt, denn gerade in den Wechseljahren, aber auch in einer Schwangerschaft oder in Phasen mit hoher Stressbelastung, entwickelt die Haut dort spezielle Bedürfnisse und braucht dann intensive Pflege. Die Kade Hydro Befeuchtungscreme beruhigt und pflegt die Haut langanhaltend. Das liegt an der speziellen Wasser-in-Öl-Formulierung. Der Film, der sich beim Auftragen auf die gereizte Haut legt, kann die Beschwerden, die durch Trockenheit ausgelöst werden, lindern. Die Kade Hydro Befeuchtungscreme enthält hochwertige Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Mandelöl und ist zudem frei von Duftstoffen, Paraffinen und Konservierungsstoffen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet zu Anwendungsgebieten, Zusammensetzung und Wirkung der Kade Hydro Befeuchtungscreme, in den Shownotes habe ich euch einen Link zu diesen Infos hinterlegt. Danke an Kade Hydro für die Unterstützung dieser Episode von 50 über 50. Werbung Ende.
Es gibt ganz, ganz viele Fragen da draußen.
Ja.
Ich habe im Vorfeld bei Instagram auch angekündigt, dass wir sprechen und da kamen ganz viele Fragen rein. Vielleicht können wir mal ein paar durchgehen.
Sehr gerne.
Lise fragt, ob es sich lohnt, auch ab 60 noch Gedanken über den Vermögensaufbau zu machen.
Also ich würde sagen, es ist nie zu spät. Mhm. Natürlich ist die Ausgangslage mit 30 anders als mit 60. Aber erstmal würde ich ja jetzt schon davon ausgehen, dass wir 80 plus werden, also hat man immer noch 20 Jahre und ist schon noch ein bisschen was drin. Und dann ist ja auch die andere Frage, also wenn wir jetzt über Vermögensaufbau sprechen, muss man ja auch, das müsste man jetzt ja erstmal definieren, was das konkret heißt. Aber das könnte jetzt ja in ETFs sein. Dann könnte man ja auch sagen, okay, die bespare ich jetzt nochmal oder in Aktien, das bespare ich jetzt nochmal 10 Jahre, um dann mit 70 noch ein bisschen mehr zu haben. Also das muss man konkret an der Situation. Mhm. Man kann aber auch noch Immobilien kaufen, weil dieser Glaube, dass ich Immobilien schuldenfrei vererben muss, ist eigentlich ein Irrglaube. Also ich habe von meinen Eltern auch verschuldete Immobilien geerbt. Den letzten Kredit habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren abgezahlt. Und trotzdem bin ich ihnen total dankbar, weil in der Zeit hat sich ja was getan. Ich konnte dadurch auch ein Vermögen aufbauen. Mhm. Und deswegen finde ich, kann man ruhig auch noch mit 60 eine Immobilie kaufen und dann auch mit seinen Kindern absprechen. Okay, wenn ich mal mit 80 sterbe, habt ihr wahrscheinlich noch 10 Jahre Schulden, aber das belasten euch nicht, weil die werden ja durch die Mieteinnahmen getragen.
Mhm. Katharina fragt mal ehrlich, 44 Jahre alt, normales Gehalt, wie soll da ein Vermögen entstehen?
Das ist eben genau der Grund, warum ich über dieses Thema spreche, weil natürlich ist es leichter, mit 20 und 25 anzufangen. Also da muss ich auch ganz ehrlich sein. So, wenn man sich das mal, es gibt so ein schönes Rechenbeispiel, ob du mit 25 oder mit 35 anfängst, für deine Rente zu investieren. Angenommen, du nimmst jeden Monat 100 Euro und investierst die ab deinem 25. beziehungsweise ab deinem 35. Lebensjahr in einen ETF-Sparplan und in der Vergangenheit hatte der 8%. Wenn du nach 40, also mit 25 Jahren anfängst, hast du am Ende mit 65 160.000 Euro. Wenn du mit 35 anfängst, hast du nur 90.000 Euro. Mhm. Und das ist nicht das, was du einzahlst, was den Unterschied macht, sondern der Zinseszins. Mhm. Deswegen hat Katharina schon ganz recht, ganz ehrlich, mit 44, es ist schwieriger. Und trotzdem denke ich, ist es nicht zu spät. Und ich glaube, es ist immer gut anzufangen. Einmal, um daraus eine Gewohnheit zu machen. Und wenn man erstmal mit kleinen Beträgen anfängt, aber dass es eine Gewohnheit wird, am Monatsanfang was automatisch zu investieren. Und dann ist so meine Erfahrung, dass sich die Dinge ja auch entwickeln. Also es gibt dann ja auch wieder Phasen, also 44, wenn sie jetzt noch Kinder hat oder so, ist das schon eher noch eine ausgabenintensivere Zeit. Aber dann gibt es ja auch wieder Phasen, 10 Jahre später, wo die Kinder dann vielleicht auch schon aus dem Haus sind und man, wenn man einen normalen Berufsweg gemacht hat, ja auch ein höheres Gehalt hat, wo man wieder mehr sparen kann. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig anzufangen und offen zu sein für die Möglichkeiten, die sich dann ergeben.
Okay. Ich finde, Katharina ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Was würdest du ihr denn raten, konkret, wie sie anfangen soll? Also du hast jetzt schon zweimal die ETFs genannt. Wäre das ein Weg?
Das ist so, finde ich, immer der einfachste Schritt.
Aha.
Also einfach am Monatsanfang zu sagen, und wenn es 50 Euro sind, natürlich ist jeder Euro mehr besser, aber man kann auch mit 50 Euro anfangen. Aber üblicherweise sagt man, man sollte zwischen 10% und 30% des Nettogehaltes zur Seite legen. Jetzt sind natürlich 30%, wenn du gerade Kinder hast und mitten im Leben stehst, schon wirklich eine hohe Hausnummer. Aber 10%, also meine Erfahrung ist auch immer, man wird dann ja auch kreativ. Ne? Man, also natürlich hat man Fixkosten, da kann man nicht so wahnsinnig viel dran drehen, wobei man da auch mal nachverhandeln kann, ob es nicht auch günstiger geht. Also bei der Krankenkasse zum Beispiel, wenn man privat versichert ist. Also ich glaube, wenn man weniger hat, muss man andere Lösungen finden. Also deswegen plädiere ich wirklich dafür, diese 10% am Anfang sich abzuschneiden. Und dann, wenn man jetzt wirklich überhaupt keine Erfahrung hat und noch nie was gemacht hat, dann finde ich, ist so ein ETF wie der MSCI World das Einfachste. So. Und damit macht man nichts falsch. Also du machst es auf jeden Fall besser, als nichts zu tun, weil da wird das Geld alleine weniger von der Inflation.
Und wie würde sie jetzt dann konkret vorgehen? Also, das hast du ja zum Beispiel in deinem Buch auch mal beschrieben.
Ja, ne? Konkret würde sie sich ein Online-Depot eröffnen. Scalable ist sehr einfach. Trade Republic wird auch immer besser und beliebter. Da öffnest du ein Online-Depot. Da kann man auch ganz einfach sich ein YouTube-Video angucken, wenn man Sorge hat, wie es funktioniert. Also es ist wirklich sehr intuitiv. Mittlerweile gibt es ja dann auch diese Video-Ident-Verfahren, dass man also nicht mehr zur Post mit dem Personalausweis hinlaufen muss, sondern man kann das mit seinem Smartphone zu Hause regeln. Und dann habe ich ein Depot. Um in das Depot einzuzahlen, brauche ich noch ein Verrechnungskonto. Das finden vielleicht viele ein bisschen kompliziert, aber das ist jetzt nicht mein Girokonto, sondern quasi noch ein zwischengeschaltetes Konto. Klingt komplizierter, als es ist. Macht man aus Sicherheitsgründen. Das kannst du aber zum Beispiel bei Scalable automatisch mit einrichten. Und dann überweist du jeden Monat, sagen wir 100 Euro oder 10% deines Nettogehaltes auf dieses Verrechnungskonto und du hast dir einen Sparplan eingerichtet und dann geht automatisch aus von diesem Verrechnungskonto das Geld in den Sparplan und in dein Depot. Jetzt ist noch die Frage, wie wählst du den ETF aus? Da gibt es eine ganz wunderbare Seite, die heißt Just ETF, die man nutzen kann. Und weil das jetzt im Podcast schwierig ist, das rüberzubringen, ist es, glaube ich, wirklich am besten, wenn man da auch mal auf YouTube guckt, wie finde ich einen MSCI World ETF, weil am Ende ist das Produkt ziemlich austauschbar. Also die bilden alle diesen Index ab und wichtig ist, dass man geringe Nebenkosten hat. Und wie man das genau sehen kann, das würde dir dann auf YouTube gezeigt werden.
Hast du da irgendwie einen Kanal, der besonders empfehlenswert ist?
Ja, ich finde Finanzfluss sehr gut.
Finanzfluss, okay, alles klar.
Ich finde die, also der Thomas Krehl von Finanzfluss, der war ja selbst Banker und ich finde, der macht es super. Ich glaube, der hat auch ganz bestimmt ein Video dazu.
Wenn ich aber jetzt in ETFs investiere, dann kann es ja im schlimmsten Fall auch sein, dass mein Geld weniger wird, oder?
Ja, aber langfristig nicht. Also und das muss man natürlich schon immer wissen, dass ich nicht in den ETF für investiere, um meine nächsten Sommerferien davon zu bezahlen, sondern dass ich 5, besser 10 Jahre das Geld nicht brauche. Und das ist ja, wenn jetzt so im Fall von Katharina, ja schon der Gedanke, dass sie was aufbauen möchte und das Geld monatlich zur Seite legt. Und dann, wenn man diese Perspektive hat, dann kann man sich eigentlich jedes Mal freuen, wenn die Kurse fallen, weil ich dann ja günstiger ETFs kaufen kann. Also für die 100 Euro kriege ich dann mehr Aktien, als wenn die Aktien hoch sind. Und über die Jahre hat es einfach eine gute Durchschnittsrendite. Es kann natürlich schon ein Problem sein, mit 65 dann diesen Sparplan langsam auflösen möchtest. Wenn dann natürlich gleich am Anfang die Kurse fallen, ist es schlechter, als wenn sie steigen. Aber du bist trotzdem so viel besser gefahren, als wenn du es nicht gemacht hättest. Also das ist so ein, das muss man auch ganz klar sagen. Aktien investieren ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber was ist denn die Alternative? Dass du es auf dem Konto liegen lässt und es von alleine weniger wird? Also das ist das Risiko, das ich tragen muss und das man aber auch gut managen kann, weil man eben frühzeitig und über einen langen Zeitraum regelmäßig investiert.
Okay, also es ist ein Erfahrungswert, dass es nach 5 oder 10 Jahren sozusagen mehr geworden ist, aber es gibt keine Garantie?
Nee, das stimmt nicht. Also die Durchschnittsrendite der letzten 25 Jahre ist 8%. Und ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ob du nach 5 Jahren genau diese 8% jährlich hattest. Da gibt es auch ein ganz tolles, das kann die Hörerin vielleicht auch mal nachgucken, ganz tolles Renditedreieck von Christian Röhl. Das kann man auch mal googeln. Und da kann man wirklich sehen, wenn ich im Jahr, keine Ahnung, 2017 investiert habe bis heute, wie viel Rendite habe ich, wenn ich im Jahr, also der hat diese ganzen jährlichen Veränderungen mit eingebracht. Und wenn man dieses Dreieck sieht, das ist faszinierend, weil da gibt es, glaube ich, ich würde jetzt sagen, mindestens 100 Werte für in welchem Jahr man eingezahlt und wieder entnommen hat. Und immer wenn es grün ist, war es gut. Und wenn es rot ist, dann war es nicht so gut. Und es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Kombinationen, wo es rot war. Und das sind alle die, wo du kurze Zeiträume hattest.
Ah, okay, alles klar. Und im Zweifel kann man ja, wenn man es sich leisten kann, auch ein bisschen warten, wenn es gerade schlecht
genau.
aussieht, oder?
Genau, ja.
Okay. Was sind die schlimmsten Anlagefehler, außer nichts tun?
Naja, der allerschlimmste Anlagefehler ist, und es klingt so banal und trotzdem machen ihn viele, also gerade, ich glaube, jeder macht ihn einmal, ich habe ihn auch gemacht, das ist hochkaufen, tief verkaufen. Mhm. Jeder weiß, dass man es nicht tun soll und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, dagegen anzukämpfen. Und es ist leider so, da gibt es auch verschiedene wissenschaftliche Modelle, dass wenn die Aktienkurse hochgehen, dass es bei uns dann auch so einen Moment der Gier gibt und dann hat man FOMO, Fear of Missing Out, und dann kauft man, und als unerfahrener Anleger kauft man dann zu spät und kauft meistens so um den Höhepunkt herum. Und dann gehen die Kurse runter. Und dann, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, sagt man sich, naja, das ist jetzt nicht so schlimm, das wird sich schnell wieder erholen. Und guckt dann erstmal zu und dann geht's weiter runter. Dann kriegt man schon so ein bisschen ungutes Gefühl. Und dann irgendwann erfasst einen die Panik. Aber wenn man eben noch nicht viel Erfahrung hat, erfasst sie einem leider sehr oft auf dem Tiefpunkt. Und dann verkauft man. Und das ist natürlich der beste Weg zur Vermögensvernichtung.
Ja.
So. Und das klingt so banal, aber ich glaube, also jeder hat den Fehler irgendwann mal gemacht.
Okay.
Aber da kann ich, wenn ich das noch kurz einwerfen kann, da kann ich halt so einen Sparplan auch retten, weil du da ja nicht drüber nachdenkst. Du hast das einmal eingerichtet und dann passiert das jeden Monat.
Mhm.
Du musst halt die Disziplin haben, nicht ranzugehen. Und das fällt leider auch schon vielen Menschen schwer.
Im Grunde muss man es hinlegen und vergessen.
Ja.
Ja. Ja. Genau, wenn du einmal einen Plan hast, aber den brauchst du natürlich vorher.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie würdest du die Anteile Immobilien, Fonds, Aktien, Tagesgeld und Fragezeichen, also noch irgendwas anderes, gewichten?
Da kann ich jetzt nur so aus meiner Erfahrung sprechen, weil das ist ja auch oft ja, wie so ein Geschwür, das so wächst. Ne? Und bei mir hat sich es halt wirklich so ergeben, dass ich so wahrscheinlich 70 bis 80, das schwankt jetzt immer auch mit dem Wert des Portfolios, Prozent in Immobilien habe und dann 20, 25 in Aktien. Und dann habe ich relativ wenig Cash, aber weil ich auch Cashflow durch die Immobilien habe, weiß, im schlimmsten Fall könnte ich jetzt auch mal was verkaufen. Und dann habe ich immer noch so einen Spaßanteil von circa 5%, wo ich durchaus höhere Risiken eingehe, wo ich eigentlich, meine Freundin hat das immer, wie nennt sie das, ihr verlorenes Depot genannt. Also das Geld kann auch verloren gehen, das muss man wissen, aber man kann auch sehr hohe Renditen erwirtschaften, weil Rendite kommt von Risiko. Also je höhere Risiken ich eingehe, desto höhere Renditen kann ich auch erzielen. Aber da sage ich immer, das sollte nicht mehr als 5 oder 10% in einem Gesamtgewichtung haben.
Mhm.
Und jetzt auf die Frage Giro-Tagesgeld, also was man schon bei Tagesgeld immer sagt, ist, dass man so 3 bis 6 Monate zur Seite legen sollte für Notfälle. Da kann man ja auch einrechnen, also für mich wäre jetzt immer ein Notfall, dass jemand nicht arbeiten kann und ein Einkommen wegfällt, aber dann würde man ja trotzdem Arbeitslosenhilfe bekommen oder Krankengeld oder was auch immer. Das kann man ja auch noch mit einrechnen, und wie viel bräuchte ich dann, um... Manchen reicht 3 Monate, manchen 6, also ich brauche eigentlich ein Jahr, überleben zu können. Und dann muss man ja auch sagen, man würde dann ja nicht dasselbe Leben weiterleben. Also dann würde man sich ja zwangsläufig ein bisschen einschränken.
Dein neuester Artikel in der Zeit beschäftigt sich mit Altersreichtum. Ne? Wir sprechen ja leider sehr viel von Altersarmut. Du möchtest den Begriff ein bisschen umprägen. Vielleicht kannst du mal erzählen, welcher Gedankengang für dich dahinter steckt.
Ja, eben auch das, worüber wir anfangs gesprochen haben, dass dieses Thema viel zu negativ und besetzt ist und auch oft mit Angst besetzt ist. Und ich denke mir, dann kann man ja auch nicht weit kommen, wenn man da schon immer so, oh, nee, es macht mir keinen Spaß, ich habe Angst, das Risiko, so immer das so in so einem negativen Kontext sieht. Und mein Eindruck ist, dass wir Frauen mit unserer Unsicherheit da auch angesprochen werden und abgeholt werden. Und ich will das Thema Altersarmut ja auch überhaupt nicht wegwischen. Also das ist ein wahnsinnig hohes Risiko für uns Frauen. Also wir haben 25-prozentig höheres Risiko als Männer im Alter arm zu sein. Und da muss man auch früh anfangen. Aber ich finde, dieses Szenario zu sparen, damit ich im Alter nicht arm bin, denke ich mir, das kann einfach nicht alles für uns sein. Mhm. Also wenn das mein Ziel ist und ich das ich habe jetzt keine Tochter, aber das meiner 20-jährigen Tochter schon einpräge, dann wird sie ja auch nicht viel weiter kommen. Und das ist doch nicht das, was ich mir für sie wünsche. Ich wünsche mir, dass sie ein selbstbestimmtes Leben leben kann. Und da muss man sich vielleicht andere Ziele sehen. Und deswegen habe ich dann so provokativ geschrieben, ich will Altersreichtum. Denn ich möchte natürlich im Alter auch ein anständiges Leben leben können. Und wenn ich Enkelkinder habe, dann möchte ich mit denen auch eine schöne Zeit verbringen können und ja, mit denen auch schöne Dinge machen können. Ich möchte ja auch mitgestalten, also wo wir vorhin drüber gesprochen haben, über das Projekt in Afrika oder meine Affinität zur Kunstwelt oder so. Und das, all das würde ich im besten Fall auch schon mit 50 machen wollen und nicht erst mit 67. Deswegen finde ich dieses Angstszenario, im Alter nicht arm zu sein, darum kann es ja nicht alleine gehen. Also das ist eine Notwendigkeit, im Alter nicht arm zu sein. Und damit sollten wir anfangen, aber wir brauchen andere Ziele.
Mhm. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ne, wenn die Hörerin schreibt, ich bin jetzt 60, kann ich denn jetzt noch irgendwas machen? Und du betonst ja, was ja auch richtig ist, dass man am besten früh anfängt. Mhm. Kann sie denn tatsächlich konkret noch was machen, wenn sie vielleicht auch nicht so viel Kapital hat? Weil ich habe in deinem Buch gelesen, du hast für eine Freundin eine Rechnung aufgemacht, dass wenn sie 67 ist, 1 Million gewonnen hat mit so einem Sparplan, den ihr
Moment, die Geschichte muss ich ein bisschen relativieren.
Ja, ja. Genau, nur ganz kurz, ja. Dass sie dann sozusagen 3.300 Euro monatlich zur Verfügung hätte.
Ja.
Was ja, also davon kann man natürlich gut leben, aber wenn man vorher nicht diese Millionen machen kann, dann eben nicht. Also was machen, wenn wenig da ist?
Ja, also nochmal, deswegen mache ich all das, was ich mache, weil mir ist es wirklich wichtig, dieses Thema schon bei den 20-, bei den 30-Jährigen, bei den 40-Jährigen so fest zu verankern, dass es eben nicht mehr dazu kommen kann. Und wenn du jetzt mit 60 wirklich nichts hast, dann kann ich dir auch nicht sagen, dass du mit 67 eine Million hast. Also da müsste schon wirklich viel Unwahrscheinliches passieren. So, da ist die bittere Wahrheit, dass man das zur Seite legen muss, was man irgendwie zur Seite legen kann. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, da kann man jetzt nicht mehr von dem großen, in den meisten Fällen, ja, es gibt immer wieder Ausnahmen und ich weiß ja jetzt auch nicht, wie genau die Situation dieser Followerin ist, aber unwahrscheinlich, dass da jetzt nochmal in 7 Jahren schnell 1 Million rüberkommt. Mhm. Also das muss man einfach so sagen. Und trotzdem ist es wichtig, etwas zu tun. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn man anfängt, die Dinge zu tun, ergeben sich auch wieder neue Dinge. Und es ist einfach wichtig, erstmal anzufangen und loszulegen. Und dann vielleicht sieht sie, dass sie doch noch mehr sparen kann, als sie es im Moment denkt. Vielleicht kommt sie auch auf neue Ideen, dass man kann ja auch noch mit 60 irgendeine Form von Selbstständigkeit, Nebenjob. Also man hat mit 60 so viel berufliches Wissen und Erfahrung und kann das vielleicht in Form von Coaching, Beratung weitergeben und sich eine neue Einkommensquelle suchen. Also das Leben ist noch nicht gelaufen mit 60, aber es ist natürlich schwieriger als mit 30 oder 40.
Und würdest du ihr dann aber raten, einfach wirklich nur zu sparen oder das auch in ETFs?
Nee, das meine ich, wenn ich sparen sage, das ist für mich ein Synonym in ETF. Plan zu investieren. Entschuldige, das ist bei mir schon so gang und gäbe.
Ja, nee, ist ja gut, dann geht das bei mir auch in Fleisch und Blut über. Ja, das ist doch super.
Ja.
Ja, und ich meine, der Aspekt stimmt natürlich total. Wir werden alle älter und wir werden Gott sei Dank durch Aufklärung auch fitter und gesünder älter. Es wäre ja auch schade, dann nur auf dem Sofa zu sitzen. Ja. Und natürlich kannst du irgendwie Nebentätigkeiten machen, die vielleicht leichter sind als das, was du vorher gemacht hast oder dir leichter fallen, weil du einfach viel mehr Erfahrung hast oder so.
Ja, wenn ich jetzt nochmal auf eine Sache zurück, weil du fragtest, sagtest, ob sie auch in ETF, da muss man natürlich schon mal ein bisschen anders gucken, ob man vielleicht jetzt, weil sie halt eben, jetzt sagen wir mal, sie wird 84, das ist ja im Moment so die Lebenserwartung, sie 24 Jahre hat, du möchtest dann am Ende natürlich nicht mehr so hohe Risiken eingehen wie jetzt am Anfang. Also da müsste man dann vielleicht schon gucken, dass man auch noch ein bisschen was in Geldmarktfonds oder Anleihen sind jetzt auch wieder attraktiver steckt. Und das würde jetzt aber den Rahmen hier sprengen. Also das müsste man sich genauer angucken.
Mhm.
Aber natürlich kannst du als junger Mensch auch höhere Risiken eingehen als älterer Mensch. Aber auch in Anleihen investierst, kannst du über ETFs investieren. Also wahrscheinlich würde man einen Topf nehmen, der so ein bisschen sicherer ist, eben Anleihen oder Geldmarkt-ETFs, und einen Topf, der risikoreicher und renditestärker ist in Aktien. Und dann würdest du das über die 20 Jahre sukzessive umschichten. Am Anfang höheres Risiko und am Ende geringeres Risiko. Es klingt komplizierter, als es ist. Auch das kann man wahrscheinlich bei Thomas Krehl von Finanzfluss nachgucken.
Und bald in deiner Academy erfahren. Ich freue mich darauf. Ich melde mich auf jeden Fall an, weil auch für mich ist das ein Thema, was ich seit Jahren angehen muss und was da irgendwie rumliegt. Und ja, für mich heißt Sparen auch noch nicht ETFs, aber ich bemühe mich. Vielen Dank, Christiane, dass du da warst, für deine ganzen wertvollen Impulse und für deine Arbeit, die du machst. Und ich danke dir.
Vielen Dank. Große Freude.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.